Siebentes Kapitel: Drei Arten der Befreiung.
Wie will Tittorelli den K. herausholen?
Er sagt, es gäbe drei Arten der Befreiung. Erstens die wirkliche Freisprechung, zweitens die scheinbare Freisprechung und drittens die Verschleppung des Verfahrens.
Na, es kommt doch bei der Unschuld Ks nur die erste Variante in Frage.
Da gibt es aber das Problem, dass der Maler noch niemals einen wirklichen Freispruch erlebt hat. Er erklärt K., dass er nur bei der scheinbaren Freisprechung und der Verschleppung des Verfahrens behilflich sein könnte.
Worin unterscheiden sich diese beiden Varianten?
Für eine scheinbare Freisprechung muss der Maler in einem von seinem Vater überlieferten Text eine wirkliche, bindende Bürgschaft abgeben, dass K. unschuldig sei. Diesen Text muss er den Richtern vorlegen, die er kenne, und Unterschriften sammeln.
Wie viele? Und weshalb kann er nur eine scheinbare Freisprechung erreichen?
In diesem geheimen Prozess ist alles undurchsichtig. Die Anzahl muss genügen, damit der Richter K. freisprechen kann.
K. wäre dann frei?
Leider nur zeitweilig frei. Weil die untersten Richter, und nur diese sind ja die Bekannten des Malers, nicht das Recht haben, endgültig freizusprechen. Sie können den Angeklagten nur für einen Augenblick von der Anklage loslösen. Aber sie kann auf höheren Befehl sofort wieder erhoben werden, denn alle Akten bleiben unverändert. Nur bei einer wirklichen Freisprechung werden sie vernichtet.
Das ist doch dann alles völlig nutzlos.
In gewisser Weise ja. Immerhin wäre der Angeklagte zeitweilig frei. Eine längere Zeit oder aber nur ganz kurz, weil auch sofort eine neue Verhaftung folgen kann, mit neuem Prozess und eventuell einem zweiten Freispruch und immer sofort.
Die Rede ist also hier von einem Kreislauf, das heißt, die Akten pendeln dann durch die Instanzen hindurch, von unten nach oben und zurück. Was erfahren wir über die dritte Variante, die Verschleppung?
Hier wird der Prozess permanent im niedrigsten Stadium erhalten. Dazu muss der Angeklagte und sein Helfer in ununterbrochenem persönlichem Kontakt mit dem Gericht bleiben.
Keine schlechte Option.
Nicht ganz. Man muss einen Grund finden, weshalb der Prozess nicht vorankommt. Dazu muss der Angeklagte von Zeit zu Zeit verhört werden. Untersuchungen müssen stattfinden.
Der Prozess muss eben immerfort in dem kleinen Kreis, auf den er künstlich eingeschränkt worden ist, gedreht werden.
Also auch hier gibt es einen Kreislauf. Die Akten wandern, jedoch auf einer Ebene.
Siebentes Kapitel: Bildkauf und Abschied von Tittorelli.
Wie entscheidet sich K.?
Gar nicht. Er stellt jedoch fest, dass beide Varianten eine wirkliche Freisprechung verhindern. Und damit will K. gehen. Dazu muss er über das Bett des Malers steigen.
Wie bitte?
Ja. Der Maler empfiehlt eine zweite Tür. Dahinter ständen dann keine Mädchen. Durch diese Tür, erzählt der Maler, komme auch der Richter, den er gerade male. Der Richter hat einen Schlüssel und komme manchmal so früh am Morgen, dass er den schlafenden Maler wecke, wenn er über dessen Bett ins Zimmer steige.
Endet hier die Szene?
Noch nicht ganz. Erstens kommt es noch zum Verkauf von drei Bildern.
Kauft K. ein Richterporträt?
Aber nein. Der Maler verkauft K. dreimal dasselbe Motiv. Eine Heidelandschaft. Zweitens entdeckt K., dass sich hinter der zweiten Tür Gerichtskanzleien befinden.
Ich denke, der Ort hier liegt genau entgegengesetzt zu den Gerichtskanzleien.
Eben. Dazu erklärt der Maler, fast auf jedem Dachboden gäbe es Gerichtskanzleien. Und auch sein eigenes Atelier gehöre eigentlich zu den Gerichtskanzleien.
Er hatte ja auch gesagt, dass alles zum Gericht gehört.
Achtes Kapitel: Gespräch mit Kaufmann Block.
Zuerst erfahren wir, dass sich K. nun doch dazu entschlossen hat, sich nicht mehr vom Advokaten Hult vertreten zu lassen. Aber erst abends um 10 Uhr verlässt er die Bank und geht zum Advokaten.
Ist Leni wieder an der Tür?
Nein, diesmal öffnet ein gewisser Kaufmann Block. Leni ist in der Küche. K. argwöhnt sofort, dass Leni mit Block ein Verhältnis hat. Der Advokat sagt ihm später, dass Leni alle Angeklagten schön fände und diese liebe.
Was erfährt man über Block?
Auch Block hat einen Prozess am Hals, bereits seit 5 Jahren. Er wird durch Hult vertreten, hat aber zusätzlich 5 weitere Advokaten.
Und K.s Prozess dauert erst ein halbes Jahr.
K. horcht Block ein wenig über die Prozesse aus. Er erfährt, dass Eingaben unbrauchbar sind und dass es bei den Advokaten unterschiedliche Ränge gibt. Winkeladvokaten, kleine und große.
Und wozu gehört Dr. Hult?
Zu den Kleinen. Wer zu den Großen gehört, weiß auch Block nicht.
Achtes Kapitel. Im Schlafzimmer des Advokaten Hult.
Es ist 11 Uhr abends. Der Advokat ist krank und liegt im Bett, aber er empfängt Josef K. Der erklärt, dass er Hult die Vertretung entziehe, da ihm jetzt
der Prozess förmlich im Geheimen immer näher an den Leib rückt.
Der Advokat will K. jedoch behalten. Er präsentiert sich als harten Arbeiter und gibt K. zu verstehen, dass er ihn sehr gut behandle. Dagegen führt er Block vor K. vor. Er demütigt ihn sogar. Es ist wie eine Vorstellung für K.
Verteidigt K. den Kaufmann Block?
Nein, er kann nicht ertragen, dass Block vor dem Advokaten kriecht und urteilt:
Das war kein Klient mehr, das war der Hund des Advokaten.
Aber auch K. wird fast entwürdigt. Als Zuschauer.
Wie geht das Gespräch dann aus?
Das wissen wir nicht. Kafka hat dieses Kapitel nicht vollendet.
Neuntes Kapitel. Im Dom.
K. erhält den Auftrag, dem italienischen Geschäftsfreund des Direktors einige Kunstdenkmäler in der Stadt zu zeigen. Es ist ein feuchter, kühler und dunkler Tag. Der Italiener hat früh noch Geschäfte zu erledigen und verabredet sich mit K. um 10 Uhr morgens am Dom. Bevor er die Bank verlässt, erhält er einen Anruf von Leni.
Sie hetzen dich.
K. bestätigt dies.
Gibt es dafür ein Beispiel?
Vielleicht gleich im Dom. K. läuft etwas herum und weil es sehr dunkel ist, schaut er sich mit der Taschenlampe einige Bilder an. Auf einem Altarbild ist das erste, was er sehen kann, ein großer, gepanzerter Ritter, der sich auf sein Schwert stützt.
Ziemlich bedrohlich. Aber wo bleibt der Italiener?
Er kommt überhaupt nicht. Im Dom jedoch begegnet K. zwei Personen. Einem Kirchendiener, der schnell davonhinkt, dann einem Geistlichen, der auf eine kleine Nebenkanzel steigt. Als K. Richtung Ausgang läuft, hört er den Geistlichen seinen Namen rufen.
Josef K.
Es ist der Gefängniskaplan, der K. in den Dom bestellt hat, um mit ihm zu sprechen.
Was erfährt K. dabei?
Dass sein Prozess schlecht stehe, weil man seine Schuld vorläufig für erwiesen betrachte. K. beharrt gegenüber dem Geistlichen auf seiner Unschuld.
Der Geistliche gehört also auch zum Gericht.
Natürlich. Als Gefängniskaplan? Jedoch fasst K. zum Geistlichen Vertrauen. Der teilt ihm Folgendes mit. Erstens etwas zum Urteil. Es komme nicht mit einem Mal, sondern
das Verfahren geht allmählich ins Urteil über.
Zweitens rät er K., er solle nicht zu viel fremde Hilfe suchen, besonders nicht bei Frauen. Und drittens soll er sich nicht täuschen. Und zwar täusche sich K. in dem Gericht.
Neuntes Kapitel. Vor dem Gesetz.
Da sich K. im Gericht täuscht, erzählt ihm der Geistliche eine Geschichte.
Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne.
Ist das alles?
Nein, die Geschichte geht weiter. Der Türhüter sagt dem Mann, dass der Eintritt zwar möglich sei, jetzt aber nicht. Selbst wenn es dem Mann gelingen sollte, trotz Verbot hineinzugehen, dann gäbe es weitere Türhüter. Er sei nur der unterste, aber von Saal zu Saal stehen Türhüter, einer mächtiger als der andere. Der Mann entschließt sich zu warten und er verwendet alles, womit er sich für seine Reise ausgerüstet hatte, um den Türsteher zu bestechen und umzustimmen. Er bittet sogar die Flöhe im Pelz des Türhüters, diesen zu erweichen.
Gelingt das?
Nein.
Wie lange wartet der Mann?
Viele Jahre. Dabei vergisst der Mann die anderen Türhüter weiter im Innern und fixiert sich auf den ersten, untersten, als sei der das einzige Hindernis für den Eintritt ins Gesetz. Dabei wird er alt. Sein Augenlicht wird schwach. Kurz vor seinem Tode winkt er den Türhüter zu sich und fragt:
Alle streben doch nach dem Gesetz. Wie kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat?
Und wie lautet die Antwort?
Der Türhüter brüllt die Antwort.
Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.
Neuntes Kapitel. Interpretationsversuche.
Zwischen K. und dem Geistlichen entwickelt sich ein Gespräch zur Deutung der Geschichte. Im Zentrum steht die Frage, ob eine Täuschung vorliege. K.s Interpretation lautet: Der Türhüter hat den Mann getäuscht. Er hätte ihn einlassen sollen. Der Geistliche sagt dazu, dass K. damit die Geschichte verändere. Von Täuschung sei darin nicht die Rede. K. habe nicht genug Achtung vor der Schrift. Die Schrift sei jedoch unveränderlich.
Wie lautet denn die Interpretation des Geistlichen?
Er sagt, dass am Anfang und am Ende zwei wichtige Erklärungen gegeben werden. Am Anfang sagt der Türsteher, dass er dem Mann jetzt den Eintritt nicht gewähren könnte. Am Schluss sagt er, dieser Eingang war nur für dich bestimmt.
Zurück zum Thema Täuschung. Glaubt denn der Geistliche, der Türhüter hätte den Mann nicht getäuscht?
Das kann man so nicht sagen. Der Geistliche gibt nämlich nur die Meinungen anderer zu dieser Geschichte wieder.
Und die lauten?
Erstens hören wir von ihm die Meinung, dass der Türhüter der Getäuschte sei. Möglicherweise kenne dieser nicht das Innere des Gesetzes, sondern nur den Weg davor, den er immer gehen muss. Der Türhüter sei an sein Amt gebunden, der Mann dagegen sei frei. Zweitens gibt es die Meinung, dass sich möglicherweise auch der Türhüter selbst täuscht, als er dem Mann sagt, er würde das Tor zum Gesetz schließen können. Denn am Anfang wird doch gerade gesagt, dass das Tor immer offen stehe.
Was sagt denn nun K. dazu?
Er hört zu. Dann vertritt er selbst die folgenden Meinungen. Er wiederholt seine frühere Meinung. Der Mann wird getäuscht und zweitens sei der Türhüter getäuscht.
Das ist doch ein Widerspruch.
Nicht in K.s Interpretation. Der Türhüter ist getäuscht und die Täuschung überträgt sich auf den Mann. Daraus zieht K. den Schluss, dass dem Türhüter die Täuschung nicht schadet, aber sie schadet dem Manne.
Hier ist ja sehr viel Täuschung im Spiel. Akzeptiert denn der Geistliche nun die modifizierte Meinung K.s?
Nein. Jetzt sagt er, dass niemand das Recht habe, über den Türhüter zu urteilen. Und zwar deshalb nicht, weil der Türhüter ein Diener des Gesetzes sei und damit zum
Gesetz gehörig, also dem menschlichen Urteil entrückt.
Der Türhüter sei dem Mann überlegen. Der Dienst am Eingang des Gesetzes sei mehr, als frei in der Welt zu leben. Wenn man an der Wichtigkeit des Türhüters zweifelt, dann zweifle man am Gesetz.
Und wie reagiert K. auf diese Mitteilung?
Er widerspricht. Wenn der Türhüter ein Diener des Gesetzes ist, sagt K., dann müsse man ja alles, was er spreche, für wahr halten. Jetzt widerspricht der Geistliche. Man muss es nicht für wahr halten, was der Türhüter spreche. Man muss es nur für notwendig halten.
Aha, danach kann also auch eine Lüge notwendig sein.
Du sagst, was auch K. gleich sagen wird.
Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.
Neuntes Kapitel. K. sucht den Ausgang.
Wie endet dieses düstere, ich sollte besser sagen dunkle Kapitel?
Die beiden gehen eine Zeit lang schweigend durch den Dom. K. hat den Eindruck, dass durch ihre Debatte aus einer einfachen Geschichte nun eine unförmige geworden ist.
Ja, finde ich auch.
K. erkundigt sich nach dem Haupteingang. Der Geistliche rät K., an der Wand entlang zu gehen. Dann werde er einen Ausgang finden, wenn er schon fortgehen wolle.
Das klingt unheilverkündend. Aber K. will den Dom verlassen, oder?
Ja und nein. Er hofft sogar, dass der Geistliche noch etwas von ihm wolle. Der erinnert ihn daran, dass er als Gefängniskaplan zum Gericht gehört. Und er gibt K. mit auf den Weg.
Warum sollte ich also etwas von dir wollen? Das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und es entlässt dich, wenn du gehst.
Zehntes Kapitel. K. wird abgeholt.
Was passiert im Schlusskapitel?
Es spielt am Vorabend von K.s 31. Geburtstag. Es ist Abend, 9 Uhr. Und wie auch im ersten Kapitel erscheinen zwei Herren in K.s Wohnung. Diesmal jedoch keine Wächter, sondern zwei bleiche, fette Menschen in Gehröcken. K. sitzt ebenfalls schwarz angezogen in einem Sessel und empfängt die Herren mit den Worten:
Sie sind also für mich bestimmt?
Die Herren nicken.
Wird K. nun abgeführt?
Das könnte man so sagen, obwohl K. ja vorbereitet zu sein scheint und freiwillig mitgeht.
Bemerkt jemand, dass K. geht?
Nein. Auf der Gasse gehen die drei dann eng nebeneinander. Sie bilden gemeinsam eine Einheit.
Es war eine Einheit, wie sie fast nur Lebloses bilden kann.
Wehrt sich K. denn nicht?
Einen Augenblick schon. Er bleibt stehen, die beiden versuchen ihn wegzuheben, er widersteht den beiden. Dabei fühlt er sich wie eine Fliege, die an der Leimfalle hängt, aber mit zerreißenden Beinchen wegstrebt. Er empfindet seinen Widerstand als wertlos und setzt sich in Bewegung.
Heißt das, dass jetzt tatsächlich er den Weg bestimmt?
In gewisser Weise schon. Er meint, Fräulein Bürstner zu sehen und folgt ihr. Als die Frau allerdings in eine Seitengasse einbiegt, überlässt sich K. seinen Begleitern.
Weshalb denn das?
K. will nicht als begriffsstutzig abgehen. Und er will nicht, dass man ihm nachsagt, dass er am Ende seines Prozesses diesen wieder beginnen wolle. Nun gehen die drei in vollem Einverständnis über eine Brücke und lassen schließlich die Stadt hinter sich.
10. Kapitel. Im Steinbruch.
Sie gelangen schließlich in einen öden und verlassenen Steinbruch. In der Nähe steht allerdings ein einzelnes, städtisch aussehendes Haus.
Was passiert in diesem Steinbruch?
Einer der Herren geht zu K., zieht ihm Rock, Weste und schließlich das Hemd aus. Der zweite sucht den Steinbruch nach einer passenden Stelle ab.
Was heißt eine passende Stelle?
Ein losgebrochener Stein. Vor diesen setzen die Herren K. auf die Erde, sie nutzen den Stein als Lehne und betten seinen Kopf oben auf. Nun zieht einer ein langes, dünnes Fleischermesser unter seinem Gehrock heraus.
Nun wehrt sich K. doch sicherlich.
Nein, im Gegenteil. Zunächst beweist er sogar Entgegenkommen. Das endet jedoch. Obwohl K. weiß, dass es seine Pflicht gewesen wäre, sich das Messer selbst einzubohren, dreht er den Hals und schaut auf das Haus.
Das heißt, dort ist nun etwas zu sehen?
Ja. Ein Mensch, der in der Ferne schwach und dünn aussieht, beugt sich mit einem Ruck aus dem Fenster und streckt die Arme aus.
Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer, der teilnahm? Einer, der helfen wollte? War es ein Einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe?
War denn noch Hilfe?
Nein. K. hebt die Hände, spreizt alle Finger, da legt sich die Hand des einen Herrn um seine Gurgel und der andere stößt ihm das Messer tief ins Herz und dreht es dort zweimal. K.s letzte Worte sind: wie ein Hund. Und der Text endet:
es war, als sollte die Scham ihn überleben.